Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
In dieser Woche waren wir mit dem Mentoren Media Verlag wieder mal unterwegs und eigentlich war es gar nicht geplant, dass das Audio auch in einem Podcast erscheint, aber weil es doch ein spannender Abend wurde mit viel Interaktion, mit viel Informationen, gibt es jetzt den Mentoren Media Verlagstalk, den wir in Wiesbaden aufgenommen haben, in dem wunderbaren Laden von Heiko Jordan. Er macht Maßkonfektionen für Herren und das macht er ganz speziell und er ist ein absoluter Fachmann. Die Links, die stehen auch in den Shownotes, natürlich auch die Links zu den drei Büchern, die wir besprochen haben und zu allen Titeln, die in diesem Verlagstalk erwähnt worden sind. Thomas kommt natürlich auch zu Wort, aber er war an diesem Abend erstmal relativ ruhig.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, trotz des schlechten Wetters. Der Mentorenverlag ist zu Besuch, stellt sich vor, hat drei Autorinnen und Autoren mitgebracht. Und ich freue mich sehr über den Abend. Lieber Volker, ich übergebe direkt an dich.
Okay. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass Sie da sind. Das gebe ich einfach mal dir. Es ist gar nicht so einfach, bei ihm einen Termin zu kommen. Fangen wir mal einfach so an, weil ich glaube, wir haben irgendwann mal Anfang letzten Jahres gesprochen und dann haben wir uns nicht sofort gefunden und dann wurde irgendwie Juli und dann hatte ich mich nicht mehr gemeldet und dann mussten wir irgendwie auch schon auf 26 ausweichen und deswegen habe ich gesagt, wir kommen gerne wieder. Das machen wir dann gleich heute Abend aus, damit es irgendwie im Sommer noch was wird oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist es ja schön, dass das so angenommen wird und dass kulturelle Veranstaltungen ja hier in Wiesbaden auch einen Platz finden. Und ich freue mich, dass wir heute einen bunten Ausschnitt aus dem Programm des Mentoren Media Verlags da haben. Wir sind ein relativ junges Verlagshaus. Wir sind ein bisschen was über 5 Jahre alt, haben aber, glaube ich, in den letzten Jahren eine ganz ordentliche Reihe von Publikationen an den Tag gelegt. Manchmal zweifeln wir selbst so ein bisschen an unserem, was wir da täglich machen. Ich weiß gar nicht, Thomas, wie viele Bücher sind es jetzt geplant für dieses Jahr?
Für dieses Jahr ungefähr 100.
Ja, also 100. Also es ist für einen, sage ich mal, noch relativ kleinen Verlag ein ganz enormer Ausstoß.
Fürs Penguin House ist es wenig.
Wir haben ja auch eine Autorin mit verlegerischer Erfahrung. Es ist schon ordentlich, ne?
Das ist schon ein Wumms, ja. Das ist eine Ansage.
Ja, das ist, aber es liegt so ein bisschen daraus, Thomas und ich, wir kommen eher so aus dem unternehmerischen Kontext, aus dem Marketing und das hat sich so gleichzeitig mit diesen ganzen kreativen Dingen getroffen und irgendwie haben wir was entzündet, was es vorher, glaube ich, so noch nicht gab.
Also ich habe es jetzt einfach mal als Zielmarke gesetzt, weil wir haben Stand heute, wir haben jetzt Mitte Januar, wir haben Stand heute festgeplante Verträge und für dieses Jahr ungefähr 60. Und wir haben jetzt 15 Tage in diesem Jahr rum. Also mal gucken, ob wir das schaffen, nur 100 zu machen.
Also und immer, wenn ich so zu einer Veranstaltung gehe und sage, ich habe die Gelegenheit, dann irgendwie auch ganz kurz was zu Büchern erzählen. Ich kann mich mittlerweile auch nicht mehr entscheiden, was ich mitnehme. So schlimm ist das. Schwerpunkt ist heute 2 Sachbücher und ein toller Roman. Es ist bei uns wirklich alles dabei. Von Rhein-Hessen-Krimi aus Mainz, Cornelia Augustin zum Thema Homestaging. Ein gewisser Thomas Göller, der auch ein Buch bei uns geschrieben hat und gleichzeitig Mitinhaber des Verlages ist, er beschäftigt sich damit, wie man seine Kunden findet und er hat auch Ahnung davon, also er macht das viele Jahre. Das ist so ein Lieblingsprojekt, ist ein Wiesbadener Autor auch, der ein wunderschönes Buch, ein Kinderbuch geschrieben hat, das von Badesalz auch umgesetzt wurde. Das heißt, also, da sind so QR-Codes drin in dem Buch und dann findet man Lieder und Texte von Badesalz. Romane zu allem Möglichen. Hier geht es um, wie es ist, wenn man fremd nach Deutschland kommt. Und wir lassen noch Leute rein. Ja, dafür stehe ich auf. Das ist.
Sorry, vielen Dank.
So, wir machen den Weg frei.
Ich wollte eigentlich nicht zu der Volksbank.
Dankeschön. Wenn ich gerade noch was hier trinken möchte.
Ein Stück, genau.
Das ist genau. Zurück. So, okay.
Genau.
Wobei der Spruch mit dem, wir machen den Weg frei, auch nicht stimmt. Ich habe bei der Volksbank angerufen, als uns unsere Einfahrt voll Schnee lag. Und dann haben sie gesagt, nee, machen sie nicht.
Ich mach gerade noch hier mit dem, was ich so in der Hand, ganz schnell, dass wir zum eigentlichen Thema des Abends kommen. Maids Makaber ist das Buch. Es ist ganz witzig, das Nachfolgebuch ist in Arbeit und da ist mir etwas ganz Witziges gelungen, denn ich habe dieser Autorin, die mir das vorgeschlagen hat, dieses Buch, ob wir das machen, ich habe ihr innerhalb von 15 Minuten zugesagt. Also sie hat mir die Mail geschickt, macht ihr das? Und ich habe gesagt, ich frage gar niemanden bei uns, wir machen das. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben, weil das ist wirklich in Mainz ist es zu einem kleinen Bestseller geworden und ein wunderschönes Buch führt in Plätze, die man sonst in Mainz auch, ich glaube, kann man so sagen, nicht besuchen würde oder nicht ohne weiteres besuchen würde. Und sie schreibt wohl... Ja, natürlich. Ja. Also das ist, da sind wir schmerzfrei. Also, dafür sind wir ja da. Also, ja. Und sie macht das jetzt noch mit der Umgebung Rheinhessen und witzigerweise hat sie mir die Mail geschrieben mit dem Exposé und hat mich dann darauf hingewiesen, ich hätte schon wieder innerhalb von 15 Minuten zugesagt. War aber nicht meine Absicht. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe es doch schon gesagt, dass wir das machen. Dann, Frau Dr. Freund ist hier. Das ist unser erstes Fachbuch. Wir hatten keine Ahnung und haben das gemeinsam, glaube ich, ganz gut gemeistert und läuft richtig gut. Witzigerweise denkt man, es gibt zu allem schon alle Bücher. Beim Vitamin B6 war gar nicht so der Fall, ne?
Nee, war nicht der Fall. Deshalb haben wir uns damit ja auch beschäftigt, ja? Damit endlich mal eins da ist.
300 Studien, 400 Seiten. Ja. Und kleiner Kniff, weil über das Buch wollen wir gar nicht so viel reden, aber kleiner Kniff, es ist ein Fachbuch, aber die Autorin hat es geschafft, immer hinten, ich vergesse immer, wie heißt die Rubrik?
Einfach gesagt.
Einfach gesagt und das Versprechen hält sie. Es ist wirklich einfach gesagt und man versteht auch als Laie tatsächlich diese Dinge und es ist, wir kommen auf das Vitamin logischerweise nachher noch in einem anderen Kontext. Ja, Jugendbücher, Erfolgsbücher und wir legen los. Ich freue mich, dass ihr drei da seid und wir haben wirklich alles Mögliche heute dabei. Medizin, schnödes Finanz, könnte man auf den ersten Blick sagen, aber es ist nicht so. Da fangen wir auch gleich mit an, da räumen wir gleich mit auf. Und einen wundervollen Roman, der aus einer Liebe zu einer Stadt entstanden ist. Ne? Ja?
War das eine Frage?
Ja, das war eine Frage. Absolut. Und wir werden auch heute von Miriam ein Talent erleben. Sie ist nämlich mit so in unserem Autorinnenkreis, die, würde ich sagen, mit die beste Lesekompetenz haben. Also das ist schon immer sehr beeindruckend, wenn du...
Mit Druck kann ich total gut arbeiten.
Ich weiß. Aber du hast, nach einem langen Messetag noch in Frankfurt auf der Messe vor der Skyline-Kulisse mit Sektflasche inszeniert noch gelesen aus dem Buch. Im Dunkeln, eigentlich konnte man gar nichts mehr sehen und du hast trotzdem noch gelesen. Also das funktioniert, ja. Aber Oliver Mildenberger, lass uns mit dir anfangen, weil... wir nennen es erzählendes Sachbuch. Das ist für uns so ein eigenes Genre, das wir immer haben, weil natürlich gibt es zu allen Themen Sachbücher, aber meistens sind sie halt langweilig und schwierig und machen gar nicht so Lust auf so Themen. Und gerade jetzt, wenn ich denke, oh, Immobilienfinanzierung, damit muss man sich auseinandersetzen, aber will man eigentlich gar nicht. Und du bist einer der Ersten bei uns und wir haben das mittlerweile mehrfach in anderen Bereichen auch schon gemacht. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht.
Genau, also ich habe vor 25 Jahren das erste Mal Berührung mit dem Thema Immobilienfinanzierung gehabt und mir im Laufe der Jahre so ziemlich alle Fachbücher angeschafft, die relevant sind. Ja, und egal, ob das Stiftung Warentest ist oder es ist wirklich trockener Stoff. Und wenn man jetzt nicht beruflich damit zu tun hat, ist man geneigt, die zur Seite zu legen. Und ich habe dann bestimmt 2-3 Nächte, als ich in der Planungsphase war, überlegt, du kannst doch jetzt nicht den 20. Ratgeber in der klassischen Form schreiben. Und irgendwann kam mir die Idee, ein fiktives junges Paar aus meinen ganzen Kunden zu basteln, die dann irgendwann die Idee haben, wir wollen jetzt raus aus der Miete in eigene 4 Wände. Und dann habe ich diese ganze Reise so als roten Faden in dem Buch aufgenommen. Und dann war es für mich stimmig zu sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen leichter, sich dann mit dem Thema darauf einzulassen.
Und da sind, ich glaube, den meisten brauchen wir gar keine Tipps mehr zu geben, aber ich glaube, es sind echt gute Tipps drin, die ich auch noch so gar nicht kannte, weil du bekommst heute ja auf dem Immobilienmarkt oft gar nichts mehr auf dem freien Markt, sondern du musst schon so ein bisschen cleverer sein, ne?
Ja, das ist auch ein Kapitel. Also wer heute eine Immobilie kaufen will, der geht auf ImmoScout und entweder er findet da was oder nicht. weil das aber jeder macht. Und dann war auch die Idee, mal so alles aus der Trickkiste auf den Tisch zu legen, was es noch an Alternativen gibt, wenn man eine Immobilie sucht. Und da haben wir dann ja auch ein ganzes Kapitel draus gemacht.
Genau, das ist der Spoiler. Ne? Das man muss es halt dann lesen. Ne? Das ist ganz wichtig. Wie ist es gerade, wenn ich bei mir in der Region schaue, ich schlucke manchmal, wenn ich die Preise sehe, aber der Immobilienmarkt scheint trotzdem irgendwie da zu sein. Ne?
Der ist sogar wieder richtig in Fahrt. Es ging letztes Jahr los. Wir hatten ja wirklich eine Delle 2022, als die Zinsen hochgeschossen sind. Das war zum ersten Mal seit ewigen Zeiten, dass die Immobilienpreise erst konstant und dann in den Sinkflug gegangen sind für anderthalb, knapp zwei Jahre. Und seit letztem Jahr beobachten wir wieder, dass es anzieht. Also in hier der Metropolregion Rhein-Main und in den großen Städten sogar schon wieder mit richtig Drive. Auf dem Land, ja, da ist noch etwas entspannter, was die Preise angeht.
Und das ist jetzt, glaube ich, gerade für junge Menschen, glaube ich, die müssen jedes Kapitel beherzigen, weil das ist heute eine Aufgabe, ne, das zu stemmen und zu machen.
Genau, junge Menschen, junge Familien, die sind fast schon gezwungen, erstmal mit einer Eigentumswohnung zu beginnen, wo früher schon ein Doppelhaus ging oder sogar ein freistehendes, als die Zinsen bei 0,8% lagen. Heute sind wir zwischen 3,5 und 4. Also kann man nicht mehr die Größe finanzieren mit einem gewissen Budget wie früher. Und da haben wir halt auch ein paar Ansätze, Ideen, wie man dann trotzdem zum Ziel kommt, worauf zu achten ist.
Und Ehrlichkeit gehört halt manchmal auch dazu. Ne? Das heißt, wenn man zu dir kommt, dann fängst du halt an zu rechnen und dann heißt es vielleicht, wir müssen auch vielleicht ein paar Quadratmeter weniger machen. Ne?
Ja, also... ja. Das ist so eine Geschichte. Also ich sehe mich auch in einer Rolle mit einer ganz großen Verantwortung und habe auch einen Mentor gehabt vor 25 Jahren, der mir das auch eingeimpft hat. Und toi, 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 es ist jetzt von den über 1000 Menschen, denen ich helfen durfte, noch keiner mit einer Bruchlandung rausgegangen. Aber das hängt wahrscheinlich daran, dass ich auch häufig Nein sage, wenn ich der Meinung bin, das ist zu angespannt.
Ja, kann ich so eine platte Überleitung machen, wie sind denn die Immobilienpreise in Tanger?
gigantischer, als man so meinen sollte. Ich habe zum Spaß mal im Süden Marokkos nach Immobilienpreisen geguckt, weil ich dachte, naja, wäre ja vielleicht auch so eine Option. Aber die waren
stattlich. Wir lassen jeden rein.
Aber sicher doch.
Das reicht eigentlich, glaube ich. Aber ist in Deutschland. Das ist in Deutschland, ist in der ersten Reihe immer ein Platz. Das ist tatsächlich verrückt, ja.
Aber ist der beste Platz in der ersten Reihe, oder?
Absolut, absolut.
So, wir gehen nochmal zu den Immobilienpreisen.
Die Immobilienpreise, also habe ich jetzt länger nicht gecheckt, aber weiß nicht, müssten wir mal drüber reden.
Woher kommt die Liebe? Das heißt, was ist da passiert?
Das ist schon eine tatsächlich sehr alte Liebe und also beziehungsweise eigentlich kulminieren da zwei Lieben, denn das ist meine Liebe zur Schriftstellerei und meine Liebe zu Tanger. Und Tanger ist so ein Sehnsuchtsort, der schon seit Jahrhunderten von Künstlern aufgesucht wird, von Malern, von Schriftstellern, von Musikern. Und es war so eine und Autoren und es war so eine Art Pilgerreise, die ich da erstmal hingemacht habe, weil ich so dachte, da muss ich auch mal hin. Und das geht wirklich schon über Jahrhunderte so, von Matisse, Delacroix, aber auch Bowles und die Rolling Stones und wer nicht da alles schon war. Und alle sind mit so Augen zurückgekommen und haben danach Bilder von da gemalt, Songs drüber geschrieben, Bücher geschrieben. Und da dachte ich, da muss ich jetzt mal selbst gucken, was das da ist.
Ich glaube, du bist auch über die Musik dahin gekommen, ne? Das war so irgendwie, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Es waren fast mehr die Schriftsteller, okay. Aber irgendwie war es ja so eine Mischpoke in den 60ern. Ne? Das hat sich da ja gerne mal überschnitten, wer geschrieben hat, wer gespielt hat. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Miriam fährt in den Urlaub, stapft durch Tanger und dann kommt sie auf die Idee, was aufzuschreiben?
gar nicht mal beim ersten Mal, aber beim ersten Mal dachte ich, ich muss da noch mal hin. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass einfach so viel in dieser Stadt an Geschichten und Mythen und Legenden war, dass ich so dachte, okay, ich muss jetzt anfangen, Leute zu fragen. Also es war aber immer so Geschichten darum und die stehen aber auch in keinem Reiseführer erklärt und auch sonst nirgendwo. Ich habe sehr viele Regalmeter, Tanger-Bücher zu Hause und da stand das alles nicht drinne. Und dann dachte ich, naja gut, dann werde ich es jetzt wohl selbst rausfinden müssen. Und dann dachte ich, wenn ich es schon selbst rausfinde, kann ich es eigentlich auch gleich aufschreiben.
Sehr gut. Wir sprechen immer noch, ob es noch ein Kochbuch dazu gibt. Und das liegt daran, weil die Kulinarik bietet einiges. Ne? Du bist auch Vegetarierin, ne?
Ja.
Okay. Das heißt also, ein Gericht, was wir niemals probieren werden, ist...
Die Speiseröhrensuppe, die hat's dir angetan, ne?
Die hat's mir, angetan. Ich habe das einmal gehört und das ist tatsächlich, das hat sich tief eingebrannt. Aber ich finde, es hat auch was. Also jetzt mal einfach es.
Die Einsatz.
Ich frage mal bei Rügenwalder oder wie auch immer die so alle heißen, ob die nicht vegane Speiseröhren.
Das sind vegan, genau.
Und dann koche ich dir eine.
Aber du hast auch nur gesehen und aufgenommen, aber wahrscheinlich genauso wie ich. Ne? Das heißt, man merkt, was essen die da und dann ist es irgendwie Thema.
Ja, genau, beziehungsweise mich hat eigentlich sehr der Ansatz fasziniert im Positiven, auch wenn ich Vegetarier bin, dass in der marokkanischen Küche einfach alle Teile eines Tieres verwertet werden. Und das finde ich unglaublich gut, weil, was die auch sagen, das hat auch was mit Demut zu tun. Wenn ich dieses Tier schlachte, dann schneide ich mir nicht nur die 3 Schnitzelchen raus und der Rest kommt weg, sondern die verwerten einfach gnadenlos alles. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir das bei uns, gab es ja auch, weiß ich nicht, wer weiß, was es da alles so Lustiges gab? Metzelsupp, es gab Nierchen, Sauschwänzle, Ochsenschwanzsuppe. Nach der letzten Lesung hat mir jemand gesagt, klar, bei uns zu Hause gab es früher auch immer Gehirn. Also es ist, glaube ich, einfach nur lange, lange her und ich finde eigentlich auch ganz schön, abgesehen von dieser Idee, das Tier ganz zu verwerten, auch es so nicht zu verlernen und nicht in dieser Schnitzelmonotonie zu verenden, so kulinarisch, finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. Insofern dachte ich, ich will da nachfragen, das interessiert mich.
Ja, okay. Also wie gesagt, ich finde das hochinteressant zu überlegen, ob man da noch so ein kleines Kochbuch, ich glaube, es ist promotiontechnisch auch, glaube ich, eine riesen Nummer, weil du halt wirklich auffällst damit. Ja. Wir hören gleich, du bist natürlich immer gut vorbereitet, wir hören gleich auch was aus deinem Buch und ich kann es wirklich, um die Spannung hochzuhalten, sie beherrscht das wirklich, das Lesen, das sage ich nicht nur einfach so. Ne? Vitamin B6 hatten wir gerade schon erwähnt. Dr. Sibylle Freund. Du hast auch einen kleinen Ratgeber. Ja, kann man schon sagen, ist ein kleiner Ratgeber in unserer Focus Insight-Reihe. Geschrieben und auch den Titel mitgebracht. Und wir haben ihn auch dankend, machen wir nicht immer, aber wir haben ihn in diesem Fall dankend übernommen. Das ist die Darmverschwörung. Warum ist es eine Verschwörung und um was geht es eigentlich?
Genau, also der Name ist entstanden mit einem Glas Rotwein in der Covid-Zeit.
Da ist vieles entstanden in dieser Zeit, ja.
Da gab es so viel Verschwörung. Genau, und eigentlich geht es darum, bei einer Verschwörung gibt es Player, die man nicht kennt, die im Untergrund sind, von denen man nicht weiß, welche Rolle sie spielen, man sieht sie nicht direkt und darum ging es mir eigentlich, es geht um Nahrungsmittelunverträglichkeiten in erster Linie durch eine Stoffwechselschwäche, die nennt sich HPU, die ist nicht so bekannt. Kennt es jemand hier? Aha, ja, ein paar Hände kommen hoch, ein paar, genau 2.
Ich kenne es auch.
Genau, das ist nichts Schlimmes, es ist eine Stoffwechselschwäche, die aber den Leuten ziemlichen Ärger machen kann. Und häufig geht die einher mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus verschiedenen Gründen. Und das ist eben die Darmverschwörung. Der Grund ist, dass es viele Gründe gibt und viele Player, die man nicht sieht im Hintergrund. Ja, und darüber habe ich geschrieben.
Und das Thema HPU, ich finde das schon ein spannendes Thema, weil wir hatten eine tolle Veranstaltung bei dir in Nierstein mit 55 Menschen und ich werde einen Mann nie vergessen, der wirklich von Arzt zu Arzt geschickt wurde und 30 Jahre lang ja, im Prinzip vor sich hin leidet und eigentlich muss er nur ein bisschen B6 und Zink nehmen und alles ist wieder gut.
Ne? Und B-Komplex,
ja, genau. Genau.
Und, ja, und das ist so interessant, also da passiert echt viel, wenn man das dann behandelt. Es sind Mikronährstoffe, die einfach helfen, dass ganz viel wieder rund läuft. Also so ein bisschen wie ein Computer, dem fehlt die Hardware quasi und deshalb funktionieren bestimmte Programme nicht und wir reparieren die Hardware, ist jetzt sehr platt gesprochen, und dann können viele Programme in der Folge wieder laufen, sozusagen.
Und bei dir ist es ähnlich wie in dem Buch von Oliver. Das ist auch, das ist jetzt keine fiktive oder kein Paar, das durch das Buch führt, sondern du kramst in deinem Praxisalltag.
Ja, genau. Also ich erkläre ein bisschen was über die ganzen Zusammenhänge und ich erzähle auch kleine Geschichten aus der Praxis, ja.
Okay, das ist. Ich habe die große Ehre, mit ihr auch einen Podcast machen zu dürfen, Medizin für Mitdenker. Das ist sehr spannend. Ich lerne jede Woche Dinge von ihr, von denen ich gar nicht wusste, dass es gibt. Manchmal denke ich auch, das hört sich an wie aus dem Mittelalter, aber es ist dann trotzdem etwas, was, wenn man es richtig macht, durchaus auch eine ganz normale medizinische Praxis sein kann.
Ja.
Dann ein Wort noch zu dem Vitamin B6-Buch. Ich hatte es gerade so leicht erwähnt, diese 300 Studien. Und du kannst dich halt rühmen, du hast sie wirklich gelesen, ne?
Ja. Ja, bei mir macht es Spaß. Das entspannt mich. So hat jeder seinen Tick.
Und ich lerne ja immer aus diesen Gesprächen. Und von dir habe ich dann auch gehört, dass man bei Studien höllisch aufpassen soll, weil das, was hinten in der Zusammenfassung steht, muss vorne nicht drinstehen.
Andersrum, was vorne in der Zusammenfassung... Okay. Ja, also was vorne in der
Zusammenfassung... Ich lese keine Studien,
genau, merkt man jetzt schon, ja? Was vorne in der Zusammenfassung steht, ist in der Studie unter Umständen genau im Gegenteil beschrieben. Und das nennt man sogar Abstract Spin. Dazu gibt es Forschung. Und das ist mir erstmals aufgefallen, also mir persönlich erstmals während der Covid-Zeit, weil ich Studien gefunden habe, wo ich dachte, boah, das glaube ich ja gar nicht, ist ja verrückt, was da im Abstract steht. Und dann habe ich die ganze Studie gelesen, habe festgestellt, da steht ja genau das Gegenteil drin. Und das Interessante ist halt, dass viele Leute und auch die Medien und wer auch immer lesen nur dieses Abstract, also die Zusammenfassung. Und dann schreibt man eben einfach das Gegenteil von dem, was ist. Und verrückterweise gibt es dazu eben auch Studien. Und da stellt man fest, dass selbst Studien, die das Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, also da haben zwei Experten diese Studien gelesen, selbst da ist es so, dass die Peer-Reviewer den Autoren zurückgemeldet haben, hey, ihr habt einen Abstract-Spin. Oh Gott, diese ganzen Fremdworte. Ihr habt einen Abstract-Spin.
Ich bin froh, dass du sie sagen musst.
Ihr habt da einen Abstract-Spin drin und bitte korrigiert das. Und da hat sich herausgestellt, dass sich das Thema sogar noch verstärkt hat. Also die haben die Abstract-Spins nicht korrigiert, sondern nochmal verstärkt. Also das ist ganz verrückt in der Wissenschaft, da muss man echt aufpassen. Also nie nur das Abstract lesen, sondern die ganze Studie.
Die Darmverschwörung, das ist also für jeden, der irgendwie merkt, also vielleicht eine HPU hat und merkt, oh, bei mir stimmt irgendwas nicht.
Ja, na, man kann es auch so rumsehen. Viele Leute haben ja Verdauungsstörungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder vermuten sie. Und da ging es mir eigentlich darum, dass man sagt, hier gibt es noch einen anderen Zugang. Man braucht nicht nur danach gucken, dass man vielleicht laktoseintolerant ist oder eine Fructoseintoleranz hat und dann geht man damit um, sondern man kann gucken, gibt es dafür auch eine Ursache. Und es mag mehrere Ursachen geben, also es kann zum Beispiel auch einfach sein, dass durch irgendwelche Infektionen das Darmmilieu sich total verändert hat, das Mikrobiom. Zum Beispiel, dass man vielleicht im Ausland war und sich eine starke Durchfallerkrankung mitbringt oder
durch so. Durch eine Speiseröhrensuppe.
Genau, durch so eine Suppe. Und dann ist das Darmmikrobiom verändert und dann kann es zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen. Aber also es gibt halt verschiedenste Ursachen und eine davon ist eben die HPU und mir ist es ein Anliegen, die bekannter zu machen.
Wenn man so ein bisschen mit dem Darm zu tun hat, dann kann man das so alles nachvollziehen. Und das Schöne, was ich bei dir gelernt habe, ist auch, ja, das bedeutet manchmal auch ein bisschen verzichten eine Zeit lang, aber man kriegt auch vieles wieder hin, ne?
Ja, es... Ja.
Ja, ja.
nicht wahr.
Genau.
Ja, klar. Man kann einiges hinkriegen, man kann einiges wieder drehen. Und das ist halt auch das Schöne an dieser Stoffwechselschwäche. Wenn man sie dann behandelt, dann kann sich ganz viel verbessern. Es ist nicht so, dass es sich definitiv verbessert, aber wir haben die Option, dass sich viel verbessert. Einfach weil die viele Stoffwechselwege wieder funktionieren. Also wenn man verliert bei der HPU zum Beispiel eben Vitamin B6 und Zink. Und die spielen bei mehr als 400 Prozessen im Körper eine große Rolle. Insbesondere auch bei der Entgiftung, bei der Konzentration spielt es eine große Rolle, was viele Leute, viele HPUler haben, die drehen so ein bisschen zu stark auf. Und damit sie wieder runterkommen, brauchen sie ihr B6. Und damit sie besser schlafen können, brauchen sie ihr B6 und so weiter. Und da kann man halt viel regulieren, indem man das dann einfach zuführt.
Sehr, sehr gut. Und diese beiden Bücher gibt es schon als Hörbuch. Und ein Gin Tonic, den Titel haben wir noch gar nicht genannt. Das müssen wir jetzt mal auch nachholen. Arbeiten wir noch an dem Hörbuch? Ne? Das müssten wir eigentlich auch mal so langsam andenken.
Ja, ich bin
dabei. Wüsste auch, wer es spricht.
Ich nehme Vorschläge gerne entgegen.
Und jetzt würde ich das mal als Überleitung nutzen, dass du tatsächlich mal ein bisschen was aus deinem Buch präsentierst und
okay.
mir deine Lesekunst uns zeigst.
Na gut, dann werde ich das tun.
Du hast auch Sachen immer mitgebracht, ne? Du hast immer Sachen dabei.
Ja. Ich habe immer Sachen dabei, ja. Es gibt dazu nämlich noch so Lesezeichen. Marokkanische und was man nach der Lektüre versteht, die Hand der Fatima, ein marokkanisches Schutzsymbol. Auch das habe ich dabei, gegen den bösen Blick und vielleicht auch gegen HPU. Nein, wahrscheinlich eher nicht.
Also schadet nicht.
Aber es schadet nicht, genau. Möchtest du vorher was dazu sagen oder soll ich das Ganze erstmal thematisch umreißen,
worum es überhaupt geht? Du bist besser in deinem Buch drin als ich, also
okay.
Bin ich mir ganz sicher.
Ich wollte jetzt nur keinen Text wegnehmen.
Nein, alles gut.
genau, ich habe zwei Passagen heute ausgesucht, die ich mitgebracht habe, aber damit man die versteht, ach, was ein Luxus. Danke.
Dann kannst du ein bisschen besser blättern.
Wunderbar. Damit man den Kontext einfach ein bisschen auf dem Schirm hat, es geht in dem Buch um eine Journalistin, die ganz kurzfristig nach Tanger geschickt wird, weil sie für ein Lifestyle-Magazin, das neu erscheinen soll, eine Reportage über die Stadt schreiben soll. Und die Journalistin denkt sich, Stadt kenne ich, klar, mache ich, fliegt dahin. Und im Grunde ist dieses ganze Buch eine gigantische Liebeserklärung ans Scheitern, wenn man so möchte. Denn sie findet zwar eine Menge Geschichten und ganz tolle Protagonisten und Gesprächspartner und Motive, aber irgendwie rutschen die dann immer so ab, dass man die auf gar keinen Fall für so ein Lifestyle-Magazin benutzen kann. Wie sie eben auf Einheimische, also mit Einheimischen zusammen kocht und denkt, sie macht eine schöne Story über marokkanische Küche mit Gewürzen und was auch immer. Und dabei rauskommt eben Speiseröhrensuppe. Also verbrannt. So. Und so scheitern wir hier fröhlich vor uns hin und merken im Laufe des Buches, dass Scheitern eigentlich was sehr Schönes und Lustvolles sein kann. Genau wie das absichtslose Finden. Der erste Abschnitt, den ich mal gerade lese, ist die wahre Herkulesgrotte. Da sind wir schon 170 Seiten lang vor uns hingeschreitert und immer noch auf der Suche nach der perfekten Geschichte für besagtes Lifestyle-Magazin. Die wahre Geschichte der Herkulesgrotte. Am Donnerstag, auch wenn ich nicht auf die Uhr geschaut habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es genau um 12 Uhr gewesen sein muss, hat sich in der Altstadt von Tanger etwas zugetragen, das für einen Donnerstag zwar nicht ungewöhnlich gewesen ist, aber genauso gut an einem Montag oder Mittwoch hätte passieren können. Während Mohammed damit beschäftigt ist, Passanten mit wunderversprechenden Wörtern einzuwickeln, um sie in die Berberapotheke seines Cousins zu bugsieren, drehen Sir Captain, ich dachte, Schusswaffen seien mittlerweile in Wiesbaden verboten, während Mohammed damit beschäftigt ist, Passanten mit wunderversprechenden Wörtern einzuwickeln, um sie in die Berberapotheke seines Cousins zu bugsieren, dreht Sir Captain seine Mittagsrunde auf dem Markt auf der Suche nach Fischabfällen. Zur selben Zeit kommt nur wenige Straßen weiter, Tamir, der Lehrer, zum Mittagessen nach Hause und erzählt ausgelassen von seinem Vormittag in der nahegelegenen Schule. Driss hat an diesem Morgen eine Lieferung alter Bücher bekommen. Beim Sichten ist er in äußerste Verzückung geraten, als er darunter eine Erstausgabe von Schukris »Das nackte Brot« entdeckt, der er gleich einen exponierten Platz in einem kleinen Schaufenster seines Antiquariats freiräumt. Weiter oben, in der Kasper, biegt just in diesem Moment Wasim um eine Ecke und weil Mariam genau im selben Moment um genau dieselbe Ecke biegt, nur aus der anderen Richtung kommt, wären die beiden um ein Haar ineinander gelaufen, was allerdings ohne Folgen bleibt. Ob es sich dabei um einen Zufall oder doch eher um Kalkül von Wasim gehandelt hat, der genau weiß, dass Mariam jeden Tag um diese Zeit vom Markt zurückkommt, kann nicht ganz genau gesagt werden. Während all das passiert, ist Senor Alonso damit beschäftigt, sich für seinen täglichen Spaziergang zum Strand fertig zu machen. Vor 3 Jahren hat er nur knapp einen Herzinfarkt überlebt. Auf Anraten seines Arztes verbringt er seitdem täglich gute 2 Stunden damit, durch Tanga zu spazieren. Von Marshan, wo er seit mehr als 50 Jahren lebt, geht er vorbei am El Morocco durch die Kasbah, steigt nach ein paar Metern die Treppe, die zur Lala Abla führt, herab, um über die Avenue Mohamed Sis zum Stadtstrand zu spazieren. Senor Alonso, der eigentlich ganz anders heißt, besteht Zeit seines Lebens darauf, andalusischer Marokkaner zu sein, und erzählt viel und gerne von all den Reisen, die er mit seiner Frau unternommen hat. In Wirklichkeit hat er Tanga nie verlassen. Aber während seines Arbeitslebens bei Renault hat er viel Zeit gehabt, sich an all diese Orte zu träumen und sich die wildesten Geschichten auszudenken. Als auch das letzte ihrer Kinder aus dem Haus war, haben seine Frau und er sich dazu entschlossen, sich scheiden zu lassen. Es war nicht so, dass es Streitigkeiten gegeben hätte oder sie sich auseinandergelebt hätten. Im Gegenteil. Senor und Senora Alonso waren bei allem, was sie taten, eine gute Einheit. Sie waren die besten Freunde und die engsten Vertrauten. Weil sie aber alles Marokkanische für rückständig und alles Spanische für weltmännisch halten und gehört hatten, dass man das in Spanien so mache, haben sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Es war gar nicht so einfach und hat viel Zeit, Geld und Nerven gekostet. Aber schließlich hielten sie voller Stolz ihre Scheidungspapiere in der Hand. Sie beschlossen allerdings, die Scheidung vor ihren Kindern geheim zu halten. Und auch den Nachbarn wollten sie es lieber nicht anvertrauen. Freunden erzählten sie es ebenso wenig wie Kollegen. Nicht mal ihren entfernten Verwandten in Aachen berichteten sie davon. Und so kam es, dass nur sie selbst davon wussten. Sie selbst und die Behörde, die ihnen die Scheidungsurkunde ausgestellt hatte. Nun, das Problem, das sie dabei nicht bedacht hatten, war, dass es unverheirateten Paaren nicht gestattet ist, gemeinsam zu leben. Hätten sie sich aber auf 2 Wohnungen verteilt, wäre ihr Geheimnis aufgeflogen. Kurzum, es mussten viele Menschen bekniet und bestochen werden, bis die Scheidung wieder annulliert war und die beiden ganz offiziell wieder als verheiratet galten. Senor Alonso jedenfalls ist an jenem Donnerstag zur Mittagszeit gerade damit beschäftigt, sich für seinen Spaziergang rauszuputzen, als ich mir noch einen letzten Tee mache. Hätte er das Haus auch nur 10 Minuten später verlassen als sonst, wären wir uns vielleicht begegnet. Denn auch ich war an diesem Mittag auf dem Weg von der Kasbah runter zur Lala Abla. So aber ist mir seine Existenz verborgen geblieben und mit ihr seine Geschichte, die 10 Minuten vor mir die langgezogene Treppe hinunterstieg, ohne dabei Spuren zu hinterlassen.
Ich habe definitiv nicht zu viel versprochen. Also das ist schon eine echte Gabe. Aber du darfst auch alles mal in die Kamera und hochhalten, was du noch mitgebracht hast, weil wir haben ja keine Berührungsängste mit Büchern, die woanders erschienen sind. Autorinnen haben immer eine Geschichte und es ist in meisten Fällen ist es so, dass Bücher kreuz und quer erschienen sind, weil es halt nicht überall passt, ne? Deswegen, also die Gelegenheit.
Oder wir noch nicht da waren.
Ja, also ich habe jetzt gerade das ganz unten. Das ist ein finde ich ein sehr spannendes Buch, weil da habe ich mir die Marktdaten angeguckt. Das hat mich schon geärgert. Das hätte ich gerne gehabt, das Buch.
Das ist im Land der kaputten Uhren. Und auch das ist ein Buch, in dem es um Marokko geht. Das ist ein Reisebericht, der 2019 erschienen ist. Und ja, ich finde tatsächlich auch, es ist ein wunderschönes Buch.
Waren ganz gute Verkaufszahlen und da hätte man was draus machen können.
Ich finde, der Verlag hat das
sehr gut. Es ist aus der, also man kann sehr genau Zahlen sehen, wie viel Bücher verkauft werden im Markt. Das wird sehr genau erfasst und manchmal ist es, da geht es halt auch um diesen bekannten Spiegel-Bestseller-Button, der natürlich für einen Verlag und auch für einen Autor hochinteressant ist. Mhm. Und es ist dann immer, man sieht dann meistens nach so einem Wochenzeitraum oder nach so einem 30-Tage-Zeitraum, ach schade, das hätte was werden können. Und dann sieht man manchmal, dass es dann irgendwie 50 Bücher waren, die letztendlich an diesem begehrten Button vorbeigegangen sind, was sehr ärgerlich ist. Und seitdem sind wir etwas mehr zahlengetrieben, kann man glaube ich sagen, als vielleicht am Anfang noch. Also wir gucken schon, dass wir, manchmal sieht man halt so, oh, da passiert etwas. Und dann kann man durchaus gerade bei einem Sachbuch, die oft auf 30 Tage Betrachtung sind, dann kann man halt wirklich auch noch marketingtechnisch wirklich was machen. Ja.
Naja, dann sage ich in dem Sinne mal, die Aufholjagd ist eröffnet. ja, aber das mache ich doch gerne. Das Buch, das nämlich tatsächlich demnächst erscheinen wird, ist Tanger-Momente, Annäherungsversuch einer Fremden. Und das ist ein bei Moloko erschienener Fotoband über Tanger, in dem tatsächlich ganz, ganz viele Dinge, die sich in diesem Roman hier finden, hier nochmal bildlich finden. Natürlich funktioniert beides auch ganz hervorragend unabhängig voneinander.
Und noch besser zusammen.
Aber ganz hervorragend funktioniert es zusammen. Genau, die beides haben, haben schon...
Hat das eigentlich mit der Anzeige geklappt?
...gemeldet. ich habe improvisiert.
Okay, gut. War das perfekt. Manchmal ist das sogar besser, ja. Da hatten wir ein bisschen Abstimmungsgeschichten, ja.
Aber ich habe es dann nach dem guten alten Motto Keep it simple gelöst.
Ist oft einfacher, weil es gar nicht so aufdringlich aussieht. Also so insofern finde ich das eine schöne Geschichte, ja.
Ja. Aber da sind auch Speiseröhren drin, ne?
Okay. lecker.
Du hast Bescheid, weißt.
Du hast gerade so schön gesagt, in Geschichten ist das Scheitern dann manchmal lustig, unterhaltsam, kann spannend sein. Und dann kommen wir wieder ein bisschen zu dir, Oliver. Im echten Leben sollte Scheitern bei dem, was du machst, niemals vorkommen.
Das wäre für viele ein Worst Case, weil wenn du deinen Immobilienkredit nicht mehr bedienen kannst und dann geht es in einen Zwangsmechanismus rein und Zwang ist dann das böse Wort, die Zwangsversteigerung und das ist dann immer mit einer Insolvenz in der Regel verbunden und du bist dann über Jahre in Deutschland durch die böse Schufa gebrandmarkt, also echt limitiert und das wäre ja ein wirkliches Scheitern. Also
ja, wir hatten auf der Buchmesse eine Präsentation, zwei wunderbare Autoren, die also auch, die haben echt auch Comedy-Niveau, wenn sie auftreten, muss ich dazu sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr witzig, wenn erfolgreich Scheitern nicht mehr geht. Und die nehmen dieses Thema Scheitern also wirklich sowas von auseinander, dass du halt in Deutschland, dass wir alles falsch machen. Also selbst beim Scheitern machen wir die Sachen falsch, weil normalerweise ist es die Zielsetzung so wie im amerikanischen Raum, dass wenn ein Unternehmen scheitert, dass du alles tun solltest, das Unternehmen wieder an den Start zu kriegen und zu gucken, dass es weiterlebt oder dass Teile davon überleben. Und bei uns wird es halt so genau verwaltet, dass es eigentlich im Normalfall nicht mehr passiert. Das ist meistens das Todesurteil. Und
Marius, wollte ich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur, die beiden, von denen du redest, die haben mich massiv, vielleicht kennt die der ein oder andere, an Hauser und Kinzler erinnert, an die beiden. Das war so dieses Niveau. Also die waren nicht wirklich Comedian, aber beim Zuhören, es war wunderbar. Die haben sich wirklich auf der Bühne gestritten, aber konstruktiv. Ja, also wirklich wie Hauser und Kinzler damals. Das war schon sehr cool.
Also die entwickeln auch mitten im Gespräch. Also man redet mit den beiden und dann entwickeln die ein Streitgespräch vor einem. Und irgendwie hat man dann auf einmal nichts mehr damit zu tun und ist raus aus der Nummer. Also es ist hoch, hoch unterhaltsam, aber ein spannendes Thema. Also,
das sind auch Profis.
Und wie gesagt, ich habe das von Oliver gelernt. Ich habe diesen Satz, das werde ich auch nie vergessen. Das hast du, glaube ich, in einem der ersten Gespräche, die wir geführt haben, gesagt, dass es für viele halt die größte Investition im Leben ist. Und das, ich glaube, wahrscheinlich sogar für alle. Das ist, wann gibt man noch so viel Geld aus?
Gibt wenige Ausnahmen. Also
mir fällt jetzt nicht so viel ein. Also brauche selten ein paar hunderttausend Euro für irgendetwas, was ich anschaffen möchte.
Du kannst sehr oft nach Tanger fahren, bis du auf die Summe kommst. Ja, wir reden ja, wir haben hier in Wiesbaden und Umgebung einen aktuellen Durchschnittsdarlehensbetrag von rund 380.000 Euro. Also das ist schon im Lauf der Jahre Richtung. Wann gibt man mal so nebenbei 380.000 Euro aus?
Ich hab gar keine Ahnung, wie sind denn die Preise? Also ich wohne in der Nähe von Mainz in so einer kleinen Verbandsgemeinde und ich sehe dann immer ein Dorf weiter, wenn ich in die Tageszeitung gucke oder in die Portale, dann sehe ich immer solche Beträge wie 1,6 Millionen oder 1,7 Millionen und dann weiß ich ja ungefähr, wo das ist und dann denke ich, das ist schon irrsinnig und das ist eine Ansage. Also da muss ich vorbereitet sein heute.
Ohne Vorbereitung würde ich sagen, ist es kaum noch möglich. Also du musst da die Weichen frühzeitig stellen, du musst die Hausaufgaben machen, musst dich damit beschäftigen, damit du aus dieser großen Zahl eine halbwegs überschaubare machst, indem zum Beispiel Eigenkapital erstmal gebildet wird. Gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man die große Zahl etwas kleiner bekommt. Und ja, kann ich nur bestätigen. Also ohne frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und die Vorbereitungen treffen, wird es echt schwer.
Wenn du das so sagst, ich bin echt mega überrascht, wenn du sagst, 380.000, kommt mir so wenig vor. Wir haben eine Bekannte, die bauen jetzt gerade, sind schon eingezogen. Die reden von 800.000 Euro. Ist eine kleine Familie, ein Kind, relativ großes, also verdienen gut, aber jetzt nicht irgendwie Führungskräfte, sondern ganz normal verdienen beide. Das muss man auch erstmal schaffen mit Kind. Und dann haben die jetzt schon die dritte Nachfinanzierung. Und da denke ich, da muss ich oft an dich denken, wir halten uns dann raus, ja, weil das ist, steht uns nicht zu, uns da einzumischen. Aber das ist schon, ich sage mal, Mut ist das Geheimnis des Erfolgs, aber nach Mut kommt Übermut, oder? Also das ist schon heftig, ne?
Ja, wobei wir reden von Darlehenssumme. Also man sagt ja im Idealfall 20-30% Eigenkapital und dann sind wir bei Kaufpreis halbe Million und drüber. Aber der Durchschnitt kommt ja auch dadurch zustande, dass wir viele Einzimmer, Zweizimmer, auch viele kleinere Einheiten haben. Aber wir haben hier in Rufweite den ehemaligen R&V-Tower. Da gibt es aktuell noch die Penthouse-Wohnung für 12 Millionen. Also wenn jemand noch auf der Suche ist, nach oben offen die Skala.
Und du machst die Finanzierung.
Sehr gerne, sehr gerne.
Sibylle, was hat denn deine Arbeit mit Detektivtätigkeiten zu tun?
Naja, viel, würde ich sagen. Ich erkläre es tatsächlich ganz gerne mal den Patienten, wenn die zu mir kommen, dass ich wie ein Detektiv arbeite im Prinzip. Ich muss erstmal richtig intensiv mit den Menschen sprechen und rausfinden, was sind denn eigentlich die Ursachen für die Probleme, die sie haben, und muss da richtig forschen. Also erstmal müssen wir alles abklopfen. Also das heißt, wir gucken richtig, was sind die Symptome jetzt, die Beschwerden jetzt, dann was gab es früher. Wie war die Schwangerschaft der Mutter des Patienten? Was hatten die Eltern des Patienten oder der Patientin? Und wie ist die Krankheit jetzt entstanden? Was waren auslösende Faktoren? Vielleicht auch nur gefühlte auslösende Faktoren. Die Patienten sind da häufig so ein bisschen vorsichtig, weil sie sagen, sie können das ja selber gar nicht einschätzen. Dabei natürlich haben wir alle Lebenserfahrungen und wir können selber schon mal sagen, ich hatte da damals das und das oder es ist dies und jenes passiert. Also das analysiere ich, das ist mir sehr wichtig, das rauszufinden. Dann gucken wir natürlich nach den Laborwerten, machen da viele Untersuchungen. Ja, und dann baut sich das Ganze so zusammen. Diese ganze Recherche führt dann dazu, dass ich ein Bild kriege und dann versuche ich das zu beeinflussen.
Sie hat eine Privatpraxis, weil ich glaube, der durchschnittliche Kassenarzt, ich weiß gar nicht, wie viel hat der für den Patienten? 36
Minuten, glaube ich.
Oder, ja, also irgend so ein. Und da geht das natürlich nicht rein. Und ich meine, diese Erfahrung aus den vielen Gesprächen, die basiert natürlich im Prinzip auch, die fließt halt auch in diese Bücher mit ein, weil du natürlich viel lernst, was mit welchen Dingen zusammenhängt, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht.
Genau. Und das finde ich unglaublich spannend. Also ich bin immer so fasziniert, was es alles für Entstehungsgeschichten gibt, wie Patient zu uns kommt, der erzählt irgendwas und dann auf einmal stellt sich heraus, oh, wie krass, da ist zum Beispiel, ja, gerade heute habe ich mit einer Patientin geredet, die hat hormonelle Störungen. Und da haben wir ein Darmprofil gemacht, ein Stuhlprofil. Und im Stuhlprofil fiel auf, dass sie zu wenig Glucuronsäure hat und Glucuronidase hat. Und das ist ein Enzym, das entspaltet mit Hormone, die eigentlich glucuronidiert sind, die sollen eigentlich im Körper bleiben. Natürlich. Die sollen im Körper bleiben. Die sollen, ja, ich versuche es gerade einfach zu machen. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Also, die sollen im Körper zirkulieren. Die Hormone gehen in die Leber und gehen von der Leber in den Darm und dann wieder ins Blut rein. So, und bei der Patientin stimmt eben was mit Enzymen, die Bakterien bilden, nicht so, dass die ihre Hormone über den Stuhl verliert. Ich glaube, jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Konnte man es verstehen. Genau. Und das finde ich unglaublich spannend, was da alles los ist.
Ja. Ich provoziere das gerne, weil das kann sie mit allen möglichen Dingen machen. Und es ist immer wieder spannend und diese vielen Wörter. Und was ich halt spannend finde, ist, dass es dir tatsächlich gelingt, obwohl es halt fachlich ist, dass wir trotzdem eine Sprache finden, dass man einfach wirklich die Dinge verstehen kann und auch anwenden kann. Weil, und da sind wir jetzt so ein bisschen auch bei der Verlagsmission, um das mal so zu sprechen, es geht darum, das Leben besser zu machen, die Welt besser zu machen. Und das geht natürlich auch mit einem Ratgeber zum Thema Gesundheit, den ich verstehen kann, den ich nachvollziehen kann. Also das sind so diese Bücher, die wir gerne machen. Wenn jemand die richtigen Tipps gibt, dass ich in meine eigene Immobilie komme, wenn ich das möchte und diese halt auch nicht verliere und im besten Fall halt einen guten Lebensentwurf dadurch hinbekomme. Ja? Und dann der große Bereich, also wir sind als Sachbuchverlag, kann man so sagen, gestartet, sehr, sehr im wirtschaftlichen Kontext. Wir hatten so ein bisschen Bücher, so die ersten Verträge gemacht und dann kam ein Buch, das hieß von Britta von der Linden, wie ist jetzt der Titel mit den... Ja, wir haben einen Katalog dabei. Es sind zu viele Bücher. Im Prinzip so eine Vorbereitung auf den Ruhestand. Ruhestand ist nichts für Anfänger, so ist doch ganz einfach. Und dann hatten wir schon in dieser Wirtschaftsausrichtung, hatten wir schon den ersten Punkt, haben gesagt, Mist, können wir eigentlich gar nicht mehr machen, sind wir gar nicht vorbereitet. Dann haben wir ein nächstes, man nennt das Imprint, ein zweites Verlagsimprint, dass wir halt auch gesellschaftliche Themen machen können. Und schwuppsdiwupp tauchte dann der erste Roman auf und tatsächlich achten wir bei Sachen, die wir machen, dass halt sowas dahinter liegt. Also das heißt, es darf unterhaltsam und soll unterhaltsam sein, aber es ist halt schön, wenn so ein Thema da drin ist. Scheitern ist ein Thema, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Geschichten, die wir gefunden haben.
Ja, vielleicht nehmen wir mal die drei Beispiele. Also was du sagst, wir haben als Sachbuchverlag angefangen, weil ich über 30 Jahre Unternehmensberater und für einen Unternehmensberater ist halt ein eigenes Buch schon toll. Ja? Wenn man also bei einem größeren Angebot zu einem Angebot ein cooles Buch mitliefern kann, wo vielleicht auch noch ein Bestseller-Button drauf ist und dann der Auftraggeber sagt, oh, Sie sind aber ambitioniert, was Ihre Preise dort angeht und dann kann man eben sagen, ja, wollen Sie den, der das Buch gelesen hat oder wollen Sie den, der das Buch geschrieben hat? Ja? Und das macht halt was mit diesem Angebot und mit der Chance für Berater, für Trainer, für Speaker, für Sachbuchautoren. Ja? So, und warum geht unser Verlag so...
Er spricht aus Erfahrung, ne?
Genau. Ja. So, und warum sind wir... Wir haben es ja am Anfang gesagt, wie viele Bücher wir jetzt schon haben und wie das hier durch die Decke geht. Und es hat ganz witzigerweise sehr einfache Gründe. Wir sind zum Beispiel meines Wissens nach, und mir konnte noch keiner das Gegenteil beweisen, der einzige Verlag im deutschsprachigen Raum, den ich kenne, und ich kenne fast alle, der auf seiner Seite nicht nur seine Vision veröffentlicht hat, warum wir das machen, da sage ich gleich was dazu, sondern auch die Werte und die Prinzipien, die hinten dran liegen. Ja? Also diese ganzen Dinge, die halt wichtig sind, warum man etwas tut, also wozu man etwas tut. Warum zeigt immer so ein bisschen die Vergangenheit, das sind die Gründe, die sind wichtig und wozu, was wir erreichen wollen. Volker, du hast es gesagt, eine bessere Welt, das ist jetzt so die große Weltfrieden, diese große der große Bogen, aber am Ende des Tages ist es das. Also wenn wir dein Buch, fang jetzt mal einfach auf der Seite an, dann hat das nichts mit Sachbuch zu tun, natürlich nicht. Und warum haben wir verschiedene Imprints, also das sind Marken, das liegt einfach nur daran, dass der Buchhändler weiß, in welches Regal muss er das Buch stellen. Ja? Warum machen wir so ein Buch? Es geht um Scheitern, wie gehe ich damit um? Aber es geht natürlich auch darum, dass unsere Vorstellung von einer Welt ist, dass wir eine weltoffene Welt haben. Ja,
Kulturen kennenlernen, das ist ganz wichtig. Ne?
Kulturen kennenlernen, dass wir über den Tellerrand hinausblicken, dass wir Dinge verstehen, warum essen die so merkwürdige Suppen, ja, so, und dann damit locker umgehen können und nicht sagen, das macht man nicht. Nee, das ist deren Kultur. Also das ist zum Beispiel etwas, ja, dann als einer der wichtigsten Werte, die bei uns auf der Homepage stehen und die wir auch leben, ist zum Beispiel Freiheit. Ja, und ich bin zwar persönlich immer so ein bisschen der Meinung, dass ich sage, das ist Werbung, ja, also Häuser bauen, Häuser bauen liegt in der Natur des Menschen, Miete zahlen nicht, wo ich denke, heutzutage nicht mehr so ganz, ist ein Werbespruch von irgendwo. Aber für viele ist es halt ein Traum. Und ein Traum zu verwirklichen heißt eben auch, seine eigene Freiheit zu verwirklichen. Und das hat natürlich bei dir auch im Immobilienbereich auch viel mit Business zu tun. Wie verstehe und man kann das auch adaptieren, ob ich nun ein Haus baue oder eine große Werkshalle oder sowas. Ich muss mich vorbereiten. Die Prinzipien sind ähnlich. Ja? Und warum haben wir, das war eines der ersten Bücher, die so ein bisschen ausgeschert sind, Ruhestand ist nichts für Anfänger, weil es eben auch die Autoren aus dem Sachbuchbereich kamen und wir gesagt haben, naja, was hat denn das mit Wertschätzung zu tun? Was wäre denn, wenn ein Unternehmen, und heutzutage durch die Boomer gehen jedes Jahr in großen Unternehmen Hunderte oder Tausende von Menschen in Rente, wenn dieses Unternehmen diesem Menschen, der vielleicht in unserer Zeit war das ja so, 30, 40 Jahre in dem gleichen Unternehmen gearbeitet haben, als Wertschätzung ein wertvolles Buch mitgibt über den Ruhestand, wo nicht einfach nur drinsteht, mach deine Bucketlist und dann ist gut, ja, dann hast du die Nägel auf deinem Sarg fertig, sondern bei Rentenbeginn vielleicht ein wertvolles Leben zu haben. So. Und das sind so diese Dinge. Und deswegen gehört eben Gesundheit auch dazu. Weil was nützen die ganzen schönen Dinge, frei zu sein, tolerant zu sein, wenn ich das nicht genießen kann und nicht gesund bin. Und so haben wir zu jedem einzelnen unserer Bücher, das machen wir auf der Homepage, auch der einzige Verlag, der es macht, wir schreiben zu jedem Buch dazu, warum wir dieses Buch überhaupt verlegen. Und es gibt so einen schönen Spruch, den muss ich hier noch an der Stelle loswerden. Wir sagen immer, wenn wir einen Roman machen zum Beispiel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die eine Variante, dass Menschen verstehen, was die Botschaft hinter der Botschaft ist. Und die andere Variante ist, dass die Menschen einfach nur gut unterhalten sind. Naja, ist doch prima, dann sind sie weg von der Straße und machen keinen Unsinn.
So, welche Leser möchtest du haben? Ja, lass uns noch mal ganz kurz Tanger noch mal kurz ansprechen, weil es hat natürlich auch, wenn so eine Stadt, also ich kannte das, ich hatte gar keine Berührung, bevor ich dich kannte und natürlich fängt man an zu gucken und zu schauen und ich glaube, das Interesse wird immer größer. Ne? Das ist dann auch so ein Nachteil, wenn man über sowas schreibt und es in die Öffentlichkeit mitbringt und auf einmal ist das Interesse auch von Massentourismus da. Ne?
Absolut, das ist ein Problem, das die sowieso gerade haben, sich aber ganz proaktiv ins Haus holen, weil Mohammed VI., der König von Marokko, Tanger versucht hat auszubauen oder immer noch dabei ist, Tanger zum Tor zu Afrika und zum Dubai Marokkos auszubauen, was unter anderem beinhaltet diesen Kreuzschifffahrtshafen extrem auszubauen und freiwillig die Touristenzahlen hoch zu, es tut mir jetzt schon so leid, mein armes Tanger. Aber andererseits, ja.
Das ist aber so richtig voll, ne? Mit Kreuzfahrt und allem, was das Herz begehrt. Ne?
Aber es ist auch unglaublich, ich war eine ganze Zeit lang jedes Jahr da und während bei uns, weil wir es gerade von hier Mainz Süd, dem Autobahnkreuz hatten, da fährst du 10 Jahre vorbei und es tut sich genau gar nichts. Und da war jedes Jahr, wenn ich wiedergekommen bin, dachte ich, huch, was ist denn hier passiert? Das war ein Tempo, in dem die diese Stadt saniert, aufgehübscht, restauriert haben.
Das eigenen Landes wird da zerstört manchmal, ne? Das heißt, wir sind nicht mehr die Schnellsten und deswegen, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Aber auch dafür machen wir das, weil einfach tatsächlich manchmal aufrütteln, manchmal polarisierende Themen rausbringen, genau darum geht es, ja. Das ist so. Du machst ziemlich viele Lesungen, ne? Das heißt, wenn man ein bisschen guckt, man kann schon mal Veranstaltungen mit dir finden und arbeitest wahrscheinlich schon an irgendeinem anderen Buch.
Ja, richtig. Ich habe jetzt im Januar meinen neuen Roman angefangen, der ausnahmsweise mal nichts mit Marokko zu tun hat, aber in dem ich gerade Ich bin gerade ein bisschen begeistert davon.
Okay, magst du schon oder ist es zu früh?
Ach so, stichwortartig kann ich, glaube ich, sagen, es geht um strukturelle Gewalt. Es ist ein Thriller über eine Serienmörderin, in der sich oft und lange und viel verschiebt, wer eigentlich Opfer und wer eigentlich Täter ist und was strukturelle Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt mit Menschen macht. So kann man vielleicht sagen.
Was bist du für eine Schreiberin? Man lernt, es gibt also wirklich unterschiedliche Schreibtypen. Sarah ist zum Beispiel, die verzieht sich irgendwie und ist da mal so 3-4 Wochen weg. Und dann, das hat sie mir so nebenbei sogar schon weit im Voraus verraten, dass sie ein Buch über Mainz schreibt. Kommt man natürlich nicht auf die Idee, dass sie Mainz makaber schreibt, wenn sie sagt, sie schreibt ein Buch über Mainz. Ja? Aber sie hat das so ganz nett gesagt. Und dann gibt es wirklich, wir haben einen Autor, der hat jetzt gesagt, er schreibt ein Buch und das macht er über Weihnachten und wir warten jetzt irgendwie auf das Manuskript. Ja? Und, es ist tatsächlich so. Es ist wirklich so.
Ja, nicht nur über Weihnachten, sondern nur nachts. Ja? Also der kriegt es auch fertig, sich irgendwo in eine einsame Waldhütte einzuschließen und schreibt tatsächlich nur nachts. Ja, so.
Und durch, also wirklich durch.
Ja, das heißt, also das 400 Seiten in 2 Wochen ist kein Problem. Und er kann es auch nur so, er kann es auch nicht anders. Ja, so. Also es gibt wirklich die unterschiedlichen Dinge. Und was du eben gesagt hast zu deinem Thema, warum passt das auch zu uns? Ich meine, wir haben eine Gesellschaft, wenn wir in Social Media und ähnliche Dinge reingucken, was für Diskussionsfähigkeiten, was für Debattierfähigkeiten haben wir noch? Was ist da noch übrig geblieben? Ja, wie viel Hass gibt es da? Und ich habe in dem Katalog nur eine Kurzzusammenfassung unserer Vision. Die kann man halt auf unserer Internetseite viel ausführlicher lesen oder mit Gesprächen mit uns. Und der erste Satz heißt, wir publizieren Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Ja, und das ist der Punkt. Ja. Und wenn man dann so die erste Seite aufschlägt und dann geht es halt darum, dass Menschen glücklich sind. Ja. Das ist unser erster Bestseller, den wir geschafft haben. Salz und Pfeffer auf dein Glück. Und das ist auch sehr spannend. Die beiden Autoren, auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Der eine, Jürgen Wulff, eher so ein Kopfmensch, so ein Beratertyp, so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Und sein Partner, der ist ein Afghane und ist seit ewigen Zeiten schon als Kind hier in Deutschland, in Hamburg und hat dort 2 große Beauty-Studios, hat ein Beauty-Unternehmen, das weltweit unterwegs ist. Er hat zum Beispiel ein Gerät erfunden, wo man permanent Make-up wieder entfernen kann, also nicht mehr machen kann, sondern wieder entfernen kann und hat alleine in Hamburg 50.000 Follower. Wir gendern ja nicht, deswegen muss man dazu sagen, es sind ungefähr 49.900 weibliche Follower.
In diesem Fall ist es sogar richtig, egal wie du es sagst, weil wir ein englisches Wort übernehmen. Ansonsten würde man, in meiner Welt sage ich dann die männliche und weibliche Form. Ne?
Ja, genau. Ja, also sehr, sehr cool. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass man kann nicht permanent glücklich sein, sondern man kann nur Glücksmomente erleben. Und das ist, wie man was Gutes isst, dass man eine Speise gut würzt mit Salz und Pfeffer. Und die haben dann eine Metapher gefunden, was ist Salz im Leben, was ist Pfeffer im Leben. Und wir kennen das, ist ein gepfeffertes Temperament und ähnliche Dinge. Und der hat uns mal gefragt, was ist das Gegenteil von Glück, von Liebe. Was ist das Gegenteil von Liebe? Und da sagen viele Hass, oder? Und er sagt, nein, in seiner Welt ist das anders. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und deswegen sagt er, in seiner Welt, in seiner Heimat, in Afghanistan, ist das eines der unglücklichsten Länder der Welt, weil dort so viel Angst herrscht. Ja? Und das sind so Dinge, warum wir solche Bücher machen und andere Kulturen anschauen und Menschen in die finanzielle Freiheit bringen und gesund machen.
Und ich komme aus der Audiowelt und war eigentlich immer mit Digitalprodukten beschäftigt und ich habe in den letzten 5 Jahren das Thema Buch sehr zu schätzen gelernt, weil wir haben heute einen Status erreicht, dass wir keinem Foto, dass wir keinem Audio und dass wir auch keinem Video mehr trauen können. Das heißt, alles, was wir sehen, kann innerhalb kürzester Zeit manipuliert werden. Das gedruckte Buch ist für mich mittlerweile eins der vertrauenswürdigsten Medien, weil es entsteht zu einem Zeitpunkt, der Text wird abgegeben. Manchmal, wir haben ein Buch Kreativität in Zeichen von KI, das altert an manchen Stellen vielleicht manchmal etwas schneller, aber nichtsdestotrotz, dieses Buch habe ich zu Hause. Ich bin auch unabhängig von Strom, wenn ich vielleicht in einem Stadtteil von Berlin wohne und mal das Jahr ohne, dann kann ich mit einer Kerze trotzdem irgendwie meine Zeit gut verbringen. Und ich habe wirklich zu schätzen gelernt, also für uns ist KI auch ein Thema, gerade in der Hörbuchproduktion. Ich habe 3 Hörbücher gerade wirklich komplett künstlich generiert. Das ist für mich also schockierend. Ich brauche keinen Menschen. Es geht schneller, es ist tatsächlich gut. Aber die Frage ist, ist es das, was wir wirklich wollen? Und deswegen bin ich jetzt wirklich bei diesem Thema Buch. Ich bin ein Befürworter dieser wunderbaren analogen Technik gewesen, die auch in dieser Region logischerweise einen besonderen Stellenwert hat. Und ich kann wirklich nur empfehlen, tatsächlich viele Dinge sich zu erlesen. Und das ist die schönste Form.
Ja, ja, es ist absolut fälschungssicher. Und wir erleben gerade einen Boom, vor allem bei sehr, sehr jungen Menschen. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob das, was die dort lesen, niveauvoll genug ist. Ja, aber das steht uns ja als ältere Menschen gar nicht zu, das zu beurteilen. Wir finden es toll, dass es überhaupt was ist. Und für uns beide, für euch Autoren ist das nur so eine Selbstverständlichkeit. Aber für uns als Verleger, Volker bei mir, was ganz besonders ist, ich komme aus einer Unternehmensberatung, da war nichts anzufassen. Ja, du kommst aus der Audioproduktion. Aus der Audioproduktion, Sprecher, Radio und so weiter, man kann da nichts anfassen. Und dann kriegen wir sowas und dann, hey, das kann man anfassen, das hat was, das riecht irgendwie. Für ein Auto ist das toll, oder? Wenn ihr die Pakete auspackt. Für uns war das tatsächlich neu und es war wirklich ein tolles Gefühl, eben auch was Wertiges, was Haptisches in der Hand zu haben.
Ja. Na, es gehört ja an dieser Promotion heute dazu, dass der Autor, die Bücher kommen, dann packt man die Kiste auch, inszeniert das Ganze. Der Witz an der Sache ist, ich packe die Kisten genauso aus, und zwar für jedes Buch, das kommt. Ja? Das ist, ich gucke dann immer ich finde das faszinierend. Also ich habe das wirklich sehr zu schätzen gelernt und freue mich, dass also jedes dieser Bücher ist eine kleine Geburt. Und wir machen auch alles, deswegen sind wir auch heute Abend hier. Wir machen alles, um diese Bücher erfolgreich im Markt zu machen. Gin Tonic, Immobilienfinanzierung leicht gemacht, die Darmverschwörung, und wir würden uns natürlich freuen, wenn diese Bücher auch gekauft werden, und gerne immer im Buchhandel nachfragen, das ist sehr hilfreich auch für einen Verlag, denn niemand wartet auf einen Verlag. Und jetzt bringe ich noch so ein bisschen Kritik. Miriam, wir kennen uns eigentlich über die Buchmesse, haben uns da richtig gut kennengelernt, weil sie organisiert das Podium Rheinland-Pfalz, sie gibt Verlagen aus Rheinland-Pfalz eine Bühne, die wir auch von Anfang an, als es uns gab, reichlich genutzt haben. Und ich weiß immer nicht, was die Leute von uns denken. Da kam irgendwann das Angebot, da kann man sich bewerben. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und wir haben das erste Jahr, ich weiß gar nicht, wir hatten 20 Bücher, und dann haben wir halt alle 20 Bücher eingereicht. Ja, das ist so war unser Verständnis, bis wir dann gelernt haben, okay, man kriegt 5 Slots und muss sich irgendwie einteilen. Aber ich fand das... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt und was ihr gedacht habt, aber ich fand's im Nachhinein witzig. Aber darum geht es. Ich meine, wir müssen dann halt, wenn das Buch da ist, schauen, dass wir Bühnen finden. Und da gibt es kleine und große Bühnen. In Frankfurt ist zum Glück auch eine große Bühne. Und das macht sie wunderbar. Sie organisiert da und macht 4 oder 5 Tage. Frankfurt ist... Ich weiß es schon gar 5 Tage, ne? Frankfurt ist 5 Tage. Gefühlt ist es ein ganzer Monat. Und sie bereitet da wunderbar den Verlagen eine Bühne. Und das ist und auch sehr durchdachtes Programm. Das ist sehr witzig. Wir waren in einem Jahr, da hatten wir ein Buch mit dem Titel Radikal weg. Und wir waren die Schlussveranstaltung. Also... Ja, aber das zeigt auch die Liebe, die da drin steckt. Ja? Das heißt, dass man sowas sieht. Man kann das ja auch ignorieren. Und einmal, jetzt bei der letzten saßen wir halt dann wirklich in dieser Todesrunde, sage ich mal, wo wir halt ein Buch haben, die Sache mit dem Tod, wo es eine Schweizer Trauerrednerin, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich weiß gar nicht, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch so ein, und da saßen wir halt in dieser Runde, die ein bisschen schwerer war. Aber das passt natürlich, weil das Publikum dann halt auch nicht verschwindet und bleibt. Deswegen sehr wertvoll, und auch danke dafür und danke, dass du heute hier warst und gelesen hast. Miriam Spieß, wenn sie irgendwie abendfüllend, sie kann auch singen. Ich vermute, sie hat noch ganz viele andere Talente, von denen wir gar nichts wissen. Ne?
Wir glauben schon.
Ich überrasche mich da manchmal selbst. So ist das nicht.
Ja. Also ich glaube, du könntest noch viel mehr machen, glaube ich. Ja? Du müsstest mal diese komische feste Anstellung, da müsstest du mal aufgeben.
Ja, dazu müsste man von diesem Buchmarkt leben können. Dann würde ich sofort sagen, ja.
Wir tun, was wir können. Ja?
Klingt nach einem Deal.
Okay. Oliver, ich weiß nicht, neuer Ratgeber noch in Sicht?
So ganz im Hinterkopf ja, aber es wird in eine andere thematische Richtung gehen. Wir hatten mal ganz kurz gesprochen, also das spuckt noch sehr.
Also wir hören auch was von Oliver Mildenberger. Also wir freuen uns natürlich, weil wenn man so eine Veranstaltung in Wiesbaden hat, wir freuen uns natürlich auch, wenn Menschen aus der Region Autoren und Autorinnen sind, weil das dann auch schön ist zu sagen, habt ihr Zeit, und keiner von den beiden hat überlegt, die waren sofort dabei. Also ich habe nur gesagt, wir haben am 14. könnt ihr kommen, und ich habe von allen sofort ein Ja bekommen. Hier kam dann noch, ich bin bis 19 Uhr in der Praxis, aber hat trotzdem geklappt, ja. Es ist trotzdem aus Nierstein hierher gequält und mit Fahrer, ne? Mit Fahrer, wie sich das gehört. Ich kann es wirklich nur, also Medizin für Mitdenker, weil ich bin ein bisschen Teil des Podcasts, den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wer sich für medizinische Themen interessiert, also eine wirkliche Fachfrau.
In welchem Turnus schreibt
ihr? Wöchentlich.
Wöchentlich?
Ja, wir machen auch zusammen, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, aber wir machen auch noch zusammen einen YouTube-Kanal, da geht es gezielt um das Thema HPU, also wen das näher interessiert, HPU, na und.
Aber als Verleger nehmen wir ja auch noch die Nacht dazu. Ne? Ja. Aber du hast ein paar Stichworte genannt, da möchte ich einfach noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Also was du gesagt hast, du kamst dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt, das ist so eine Empfehlung, wer so vielleicht die Idee hat, auch mal ein Buch zu schreiben oder so, einen sehr frühen Zeitpunkt, dass ich dir so ein paar Ideen sagen kann. Also in so einem Hollywood-Film, ja, dann kommen die Autoren mit einem dicken Packen Papier mit so Kordel gelocht und legen dem Verleger das auf den Tisch, und dann ist das Buch fertig. Und dann sagt der Verleger, ja, hast du gut gemacht. Wenn du es ein bisschen anders drehen würdest, wäre es cool. Und das ist natürlich wie ein eigenes Baby, wenn du da 400 Seiten vor dir liegen hast. Ne? Und deswegen frühzeitig kommen, so wie du, das ist ein guter Tipp. Und warum sind wir heute dort? Weil wir im ersten Jahr, wo alle gesagt haben, ihr habt sie nicht mehr alle, mit einem relativ großen Stand schon auf der Frankfurter Buchmesse waren. Wir sind jetzt im März, wer mag, auf der Leipziger Buchmesse. Wir sind auf den großen Buchmessen. Wir haben immer Autoren am Stand. Wir machen immer Interviews. Wir machen immer sowas Ähnliches wie hier. Wir sind bei euch sehr, sehr gerne auf dem Forum Rheinland-Pfalz. Und weil du es gesagt hast, vielleicht zu diesem Buch Radikal weg. Warum passt das zu uns? Da geht es um einen Unternehmer, der stellt Scheren her, aber sehr hochwertige Business-Scheren. Und der hat gesagt, so, ich nehme jetzt meine Familie, meine zwei Kinder und meine Frau, setze mich auf mein Segelboot und bin jetzt mal ein Jahr weg. Und das Unternehmen hat den Mitarbeitern gesagt, so, ihr macht das jetzt selbst. Und mit tiefstem Vertrauen in die Mitarbeiter, und die Mitarbeiter haben mit offenem Mund da gestanden und waren etwas, und er hat gesagt, es gibt so ein Ampelsystem, ich will nichts hören von euch, wenn es grün ist, kriege ich keine Nachricht, wenn es gelb ist, müsst ihr gucken, wie ihr es hinkriegt, und nur wenn die Ampel wirklich rot ist, dann komme ich zurück, aber ihr müsst mit rechnen, das kann einen Monat dauern, weil je nachdem, wo ich bin. Ja, so. Und die waren im Frühstücksfernsehen in einem Interview, und da war einer dieser Unternehmer, der Mitarbeiter mit dabei, und dann hat die Moderatorin gefragt, wie läuft denn das Unternehmen jetzt nach dem Jahr? Ja, besser wie vorher.
Aber die Geschichte ist zu vereinfacht, weil die Geschichte hat wirklich einen Plot, der nicht ohne ist, weil dieses Unternehmen war in der Zeit tatsächlich durch Veränderungen im Markt, die gar nichts mit dem Wegsein des Unternehmers zu tun haben, kurz vor der Insolvenz. Und die Mitarbeiter haben das eigenständig, im Prinzip der Plot, es hätte nicht besser passieren können für so ein Buch.
Es hat was mit Vertrauen auch zu tun in Mitarbeiter, was wir für ein Potenzial haben jeden Tag. Ja? Und da geht es um Führung und so weiter. Er hat einfach dieses tiefe innere Vertrauen gehabt. Das sind Leute in Solingen, ja, wo man sich die Scheren vorstellt. Er hat gesagt, das sind lauter altgediente Mitarbeiter, die können das. Die Mitarbeiter haben nicht gesagt, wir können das. Die haben eher, waren zurückhaltend, aber die mussten dann, weil er war nicht greifbar. Ja? Und es läuft besser tatsächlich. Und er hat sich jetzt auch aus dem Unternehmen relativ zurückgezogen, macht ein bisschen was anderes, ist natürlich wieder in Deutschland. Aber was passiert, wenn man Menschen Vertrauen schenkt?
Und Thomas, ich merke, du läufst jetzt langsam warm, weil normalerweise redest du ja viel mehr als ich. Und jetzt, wir könnten jetzt tatsächlich jedes Buch rausgreifen und eine Geschichte dazu erzählen, weil das, ich finde es spannend, tatsächlich Bücher zu verlegen. Es ist eine schöne Aufgabe und manchmal auch eine nervige Aufgabe, weil so viele Sachen zusammenkommen und es ist eine hohe Kunst, immer diese Termingenauigkeit hinzubekommen. Eigentlich ist es ein Wunderwerk, dass das alles am Schluss so funktioniert und immer rechtzeitig da ist, aber das ist ein Riesenspaß und ich glaube, wir nutzen jetzt die Gelegenheit vielleicht, wir haben hier viele Autoren, Autorinnen da, dass wir vielleicht auch nochmal so beim Glas Wein noch weiter was besprechen können, aber ich habe noch Sekunden, wo habe ich meinen Karton? Zum ersten Mal habe ich vollständig unser Denkbucherfolg in 4 Bänden. Das ist eine etwas traurige Geschichte, weil der Autor hat die Vollendung seines Werkes nicht mehr erlebt. Der ist im vergangenen Jahr gestorben. Ein toller Rechtsanwalt aus Stuttgart, der sich mit dem Thema Erfolg auseinandergesetzt hat. Und zwar wirklich von vorne bis hinten. Er hat das in der Planung auseinandergenommen. Er hat das, was muss ich tun und wie muss ich Kooperation einfädeln. Und dem Gastgeber habe ich dieses Set der 4 Bücher mit. Du bist der Erste, der das so vollständig hat. Und ich würde es dir gerne auch hier einfach übergeben. Und vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Es ist gerade vollständig geworden, deswegen dachte ich heute, das ist so etwas, was auch gut im Regal aussieht. Ja?
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung. Erfolg ist kein Zufall, es ist das Ergebnis von Handeln. In Denkbuch Erfolg, das Handeln, zeigt Thomas Kapp, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Der Schlüssel? Konkrete Schritte, die den Unterschied machen. Von Motivation und mentaler Stärke bis hin zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Lassen Sie sich inspirieren, aktiv zu denken und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Erschaffen Sie die Fundamente Ihres Erfolgs und gehen Sie Ihren eigenen Weg. Thomas Kapp, Denkbucherfolg, Band 3. Das Handeln.